Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast, präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz und mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mein heutiger Gast, den kennen sicherlich viele von euch, die schon mal beim Poetry Slam waren, gerade bei uns im Kreuz. Das ist einer der bekanntesten Poetry Slammer Deutschlands, ein gern gesehener Gast in Fulda und jemand, der auch eine enge Bindung zu Fulda hat. Hallo und herzlich willkommen, lieber Lars Ruppel.
Hi Shaggy.
Hallo Lars, schön, dass du da bist. Endlich hat es geklappt, dass du hier auch im Podcast dabei bist. Lars, sag doch mal ein bisschen was für die Leute, die dich nicht kennen, ein bisschen was zu deiner Person.
Mein Name ist Lars Ruppel, ich bin 35 Jahre alt, wohne in Berlin und bin seit meinem 16. Lebensjahr auf sogenannten Poetry Slam Bühnen tätig. Bin Berufspoet. Nach meinem Abitur habe ich kein Studium gemacht, keine Ausbildung, sondern bin auf Bühnen aufgetreten, so oft es eben ging. Und habe Poetry Slams gewonnen, was nicht sonderlich viel bedeutet, aber es hat dazu geführt, dass ich heute davon leben kann und heute mit gereimten Worten meistens mein Geld verdienen kann.
Du hast gesagt, es bedeutet vielleicht nicht so viel, einen Poetry Slam zu gewinnen, aber du hast auch schon die deutschen Meisterschaften dazu gewonnen. Da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Wir haben sicherlich ein paar Hörer, die vielleicht nicht unbedingt wissen, was ein Poetry Slam ist. Erklär doch mal ganz kurz, wie kann man sich einen Poetry Slam vorstellen?
Ein Poetry Slam ist ein Gedichtewettkampf, bei dem Dichter und Dichterinnen mit selbstgeschriebenen Texten auf der Bühne gegeneinander antreten. Das Publikum bewertet die Vorträge. Meistens passiert das durch eine Jury, die willkürlich aus dem Publikum ausgesucht wird. Das ist besonders wichtig, dass das jetzt keine Literaturkritiker, Bürgermeisterinnen oder Professorinnen sind, sondern einfach irgendwelche Leute kriegen Zahlen in die Hand mit 1 bis 10. 1 halten sie hoch, wenn sie das Gedicht fürchterlich fanden, 10, wenn sie das Gedicht fantastisch fanden und alles dazwischen kann man sich eben denken. Der MC, der Moderator, das nennen Fulda zum Beispiel ich, addiert diese Zahlen und guckt dann, wer hat am Ende die meisten Punkte erreicht. Die Regeln sind leicht, es ist ein Zeitlimit von meistens 6 Minuten. Bei richtigen Wettkämpfen wie den deutschen Meisterschaften wird die auch richtig streng gemessen. Dann gibt es nach 6 Minuten einen Einspieler, der dauert 15 Sekunden lang und steigert sich in der Lautstärke und nach 6 Minuten 15 wird der Dichter, die Dichterin dann wirklich unterbrochen vom Moderator. Bei kleinen Poetry Slams, die monatlich so stattfinden, machen wir das nicht so streng. Die zweite Regel ist, es sind keine Hilfsmittel erlaubt. Das bedeutet, man kommt nur auf die Bühne mit Textblatt, wenn man es braucht, und der eigenen Stimme. Unverkleidet, ohne Instrumente, ohne Requisiten aller Art, ohne Musik, die eingespielt wird, nur die Stimme und der Text. Und die dritte Regel ist, dass der Text selbst geschrieben sein muss. Es gibt keine Einschränkungen für Stil, Inhalt, Form, irgendwas. Man kann machen, was man will. Es muss auch nicht lustig sein, es muss auch nicht gereimt sein, es muss auch nicht klingen wie Julia Engelmann oder Jan-Philipp Zimny, sondern es kann jeder machen, wie er möchte. Und das ist Poetry Slam. Das Ganze gibt es seit 1994 in Deutschland, seit 1984 auf der Welt. In Chicago wurde es erfunden und hat einen tollen Siegeszug angetreten.
Einen regelrechten Boom, den hat sie ja erfahren. Seit ein paar Jahren ist es wirklich in aller Munde. Die Säle platzen aus allen Nähten, auch bei uns im Kreuz, wenn du das veranstaltest. Du hast ja gerade gesagt, du moderierst das, aber du veranstaltest es mittlerweile ja auch, nicht nur in Fulda, sondern auch in anderen Städten.
Genau, ich habe beziehungsweise ich hatte regelmäßige Poetry Slam Reihen in Marburg, Gießen, Frankfurt, Darmstadt, Eschborn, Kelsterbach, Kressbronn. Ich war in ganz Deutschland, ich war in Österreich viel an der Universität Liechtenstein, habe ich die ersten Poetry Slams gemacht. Ich habe die ersten Poetry Slams in Baden-Baden gemacht. Das ist leider, ist halt alles ein bisschen vorbei. Meine Kinder sind da und ich habe vorletztes Jahr zwei Kinder bekommen und da musste ich so ein bisschen schauen, was macht mir die meiste Arbeit. Und das meiste Arbeit macht auf jeden Fall die Organisation solcher Veranstaltungen. Man muss ja die Künstler buchen, man muss schauen, dass da genug Leute auftreten daneben an dem Abend, dass auch wirklich mindestens, sag ich mal, 6 Leute stehen. Die brauchen Hotels, die brauchen Fahrtkosten und dann muss man Werbung machen und da hilft das Kreuz und jede Location ja auch mit, aber trotzdem macht das die meiste Arbeit und da musste ich so ein bisschen cutten und behalten habe ich meine liebsten Reihen in Gießen und in Frankfurt und in Fulda.
Ich hatte ja zwischenzeitlich wirklich Angst, du hattest ja auch wirklich mit dem Gedanken gespielt, in Fulda auch das ein bisschen, da auch kürzer zu treten, aber ich bin ja sehr, sehr froh auch, weil ich dich ja persönlich auch sehr, sehr gut kenne und schätze, dass du da auch wirklich auch weitermachst und auch gerade in Fulda und so tolle Künstler und vor allem dich auch wieder, also regelmäßig präsentierst.
Als ich drüber nachdenken musste, Fulda aufzuhören oder abzugeben, das hat auch echt wehgetan. Es wäre vielleicht die vernünftigere Entscheidung gewesen, aber das ist so bei der Liebe, ne? Bei der Liebe geht es nicht immer nur um Vernunft, und das zwischen mir und Fulda und besonders zwischen mir und dem Kreuz und besonders zwischen mir und dir, das ist Liebe.
Oh, das hast du sehr schön gesagt. Da würde ich auch gerne nochmal ganz liebe Grüße an Nadine rausschicken. Nadine, die auch lange bei uns gearbeitet hat, die auch, das Herz quasi auch des Slams war und auch die wir beide auch sehr lieben. Ja, und Nadine, ganz liebe Grüße. Total. Ich hoffe, du hörst uns zu. Bevor wir jetzt über Corona sprechen, ich meine, deswegen ist ja auch der letzte Slam erstmal ausgefallen. Nochmal so zurück zu dem Poetry-Slam im Allgemeinen. Ich habe die deutschen Meisterschaften angesprochen. Du hast tatsächlich es geschafft, deutscher Meister im Einzel und auch im Team zu werden. Erklär mal ganz kurz, wie so eine deutsche Meisterschaft aufgebaut ist.
Es gibt einmal im Jahr eine deutsche Meisterschaft, bei der sich die deutschsprachige Meisterschaft, bei der sich die besten Slammer und Slammerinnen aus, muss ich mich konzentrieren, Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Luxemburg, Liechtenstein und ich glaube sogar der deutschsprachige Teil aus Belgiens oder so, auf jeden Fall, es geht um deutschsprachige Regionen in Europa, da treffen die sich, es sind meistens so 120 Teilnehmende und treten in mehreren Vorrunden, mehreren Halbfinals und einem Final und einem Stechen gegeneinander an. Man qualifiziert sich für diese Meisterschaften, indem man von einem sogenannten Slam Master, das ist derjenige, der einen Slam veranstaltet, nominiert wird. Wie der das macht, ob der das jetzt durch einen Entscheidungsslam macht oder ob der jemanden nominiert, den er für schickenswert hält, das ist jedem selbst überlassen. Es gibt sehr, sehr viele Slammaster in den von mir genannten Ländern und nach einem ganz komplizierten System werden die 120, die am Ende schicken dürfen, bestimmt. Es rotiert auch jedes Jahr durch. Das heißt, die 120 Leute, die geschickt werden, werden nicht jedes Jahr von denselben Leuten Slams geschickt, sondern das wechselt immer das hat ein Mathematiker aus der Slam-Szene, ein absolutes Superbrain, hat einen Koeffizienten dazu, eine Formel errechnet, die absolute Fairness garantiert. Das zieht mit ein, die Faktoren, wie lange ein Slam existiert, wie oft er stattfindet, wie oft er schon schicken durfte, wie viele Slams sonst aus diesem Bundesland schicken dürfen, das ist vollkommen absurd. Aber es ist wahnsinnig fair. Und wenn man dann eben nominiert wurde, wird man ausgelost auf verschiedene Vorrunden und da muss man sich durchsetzen. Aus jeder Vorrunde kommen meist so, also treten 12 Slammerinnen und Slammer an diesem Abend gegeneinander an. Und dann von diesen 12 kommen 3 oder 4 weiter. Diese 3 oder 4 aus diesen aus diesen Vorrunden kommen ins Halbfinale und aus diesen Halbfinals, meistens sind es so 3 Halbfinals, kommen jeweils nochmal 3 weiter und diese insgesamt 9 bilden dann das große Finale und da gibt es dann nochmal ein Stechen der allerbesten 3.
Okay.
Und da war ich insgesamt 4-mal drin in diesem Stechen der allerbesten 3 und habe 1-mal gewinnen können im Einzelnen. Und dann gibt es das Ganze auch nochmal im Team, da ist es jetzt nicht ganz so opulent, da treten meist so ungefähr, ich glaube, so 24 Teams gegeneinander an, in Vorrunde und Finale, und das habe ich 2-mal gewinnen können.
Wer waren denn deine Teampartner? Ich meine, mittlerweile, man kennt ja auch die Slammer, sind ja mittlerweile jetzt der Podeslam ist ja aus dem Schatten getreten und viele sind ja auch mittlerweile relativ bekannt geworden durch den Slammer. Wer waren denn deine Partner?
Tatsächlich ist es so, wenn man sich die Biografien der jetzt bekanntesten Kabarettisten oder kulturellen Influencer, Internetsternchen oder Comedians anguckt, da ist eine echt große Menge mit Poetry Slam Vergangenheit. Poetry Slam schult die Leute. Es gibt vielen eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, schnell auf große Bühnen zu kommen. Und dadurch hat man dann, wenn man so guckt, mit wem man alles in einem Team war, muss man dann selber staunen. Also zum Beispiel hatte ich eine Boygroup. Ich war Teil einer Boygroup des Poetry Slams. Wir hatten so ganz klassische Boygroup-Charaktere, wie hieß es, Smart, SMART. Und wir waren so der Süße, der Verrückte, der Männliche und der Geheimnisvolle. Ich war der Geheimnisvolle. Und da war zum Beispiel Gabriel Vetter dabei, ein bekannter Kabarettist aus der Schweiz, der Salzburger Stierpreisträger, jetzt mit eigenen Fernsehserien in der Schweiz unterwegs. Felix Römer, eine Poetry Slam und Moderationslegende, Sebastian 23, der jetzt gerade sein neues Buch rausgebracht hat, und dann die, damit bin, mit denen bin ich einmal Deutscher Meister geworden und dann noch einmal mit Buttermilk Fresh, das war 2014, bei 13 bei den Deutschen Meisterschaften in Bielefeld, das rotiert ja, wie gesagt, von Stadt zu Stadt, da bewerben sich die Städte und kriegen dann den Zuschlag und die dürfen das dann ausrichten und da war es in Bielefeld und da habe ich gewonnen mit Buttermilk Fresh. Teammitglieder waren dort Julian Heun, der hier bei Radio Fritz eine eigene Radiosendung hat und auch einen Roman schon geschrieben hat und Blöbrode alias Nils Stratmann, der sehr erfolgreiche Reiseliteratur verfasst. Und das waren so meine Teampartner und ich hatte noch ein tolles Team mit Bo Wimmer, meinem ganz lieben Freund, mit dem haben wir, den habe ich aber leider nie einen Titel gewonnen, aber das ist auch bei diesen Meisterschaften so, diese Titel sind ein Produkt von unfassbar vielen Faktoren, von denen man die allerwenigsten überhaupt beeinflussen kann. Wann wurde man raus, an welcher Reihenfolge wurde man gelöst, in welche Vorrunde wurde man gelost, wo startet man da, was für ein Text wurde vor dir gemacht. Wenn du einen saulustigen Text machen willst, aber vor dir wurde ein viel lustigerer Text gemacht, dann fliegst du einfach raus. So. Und wenn davor aber ein etwas unlustigerer Text gekommen wäre oder vielleicht ein emotional nicht so berührender Text, dann wärst du weiter. Und ja, bei mir sind dann eben einmal sehr viele Faktoren zusammengekommen und ich durfte die Meisterschaft gewinnen.
Du hast jetzt ein paar bekannte Namen auch schon angesprochen. Ich glaube, der bekannteste, der aus dem Slam kommt, ist vielleicht ein Thorsten Sträter. Den sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der kommt ja auch aus dem Poetry Slam und der ist ja mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Bühnenkünstler mittlerweile geworden.
Ja, ich glaube, nach modernen Maßstäben, ich weiß nicht, also klar, der ist viel im Fernsehen und so, aber ich glaube, wenn du jetzt mal schaust, dass Marc-Uwe Kling, der Känguru-Autor.
Stimmt, Marc-Uwe Kling auch zu nennen, da hast du vollkommen recht.
Genau, oder Julia Engelmann, so, ne, die auch Slammerin ist, und oder Hazel Brugger aktuell so, zum Beispiel, auch einen wahnsinnigen Erfolg hat. Das werden immer mehr. Das ist schon wirklich erstaunlich. So. Und da ist man natürlich da staunt man auch, ne? Und man selber hat jetzt nicht Millionen Bücher verkauft, einen Kinofilm gemacht oder eine eigene Fernsehsendung. Und da muss man sich ja als sensible Künstlerseele auch manchmal beruhigen und sagen, es war halt einfach nicht dein Weg. Ich habe halt eine andere Sparte für mich entdeckt und das ist dann auch gut. Das ist kein Maßstab, wie viele Millionen ein anderer verkauft hat. So hat jeder seine kleine Nische und ich habe meine und da ist das auch gut.
Ja, du hast es gesagt, du hast noch andere Projekte auch entdeckt. Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich drauf noch zu sprechen. Du hast auch nicht Millionen Bücher vielleicht verkauft, aber du hast Bücher verkauft. Von dir gibt es tatsächlich auch Bücher und ich habe die tatsächlich hier bei mir im Bücherregal stehen. Sag mal ganz kurz.
Du bist das, du hast die vier.
Ich habe alle. Nein, das sind schon deutlich mehr. Das sind sicherlich deutlich mehr schon verkauft. Und es ist ja auch schon, erzähl mal kurz zu deinen Büchern. Wie heißen die, wo kriegt man die?
Ich war zum Beispiel einmal als Herausgeber tätig von einer Anthologie mit Texten zum Thema Demenz. Dann, die heißt Wegworte, erschienen im Satyr Verlag. Dann bin ich Autor des Buches Holger die Waldfee. Da sind 11 Redensarten drin. Sachen, die man so im Alltag sagt. Mein lieber Herr Gesangsverein, Holger die Waldfee, also Holler die Waldfee, mein lieber Scholli, mein lieber Schwan. Und ich habe Texte über diese Redensarten geschrieben und habe mich immer gefragt, wer diese Leute sind, die hinter diesen Redensarten wohl stehen. Und das war so ziemlich das Erfolgreichste. Das durfte ich einmal vortragen. Da durfte ich einmal einen Text draus vortragen, alter Schwede, bei der NDR Talkshow zum Beispiel, mit Barbara Schöneberger. Und da war das Buch tatsächlich so, sogar mal bei Amazon irgendwie so 3 Tage auf das meistverkaufte Buch. So. Und das war ein Riesenerfolg. Das war super. Und dann, das wurde dann auch veröffentlicht vom Ullstein Verlag. Und dann der zweite Teil, der wesentlich unerfolgreicher war, Die Kuh vom Eis. Da habe ich nochmal 11 Gedichte über Redensarten geschrieben. Die wurden aber wirklich wesentlich weniger verkauft. Die wurden aber auch nicht im Fernsehen hochgehalten. Und ist da noch eins? Ja, dann habe ich noch so ganz alte Bücher aus meiner ganz frühen Zeit, so 2008 und so. Da habe ich gerade mal 5, 6 Jahre geschrieben und hatte schon irgendwie so ein Buch rausgebracht bei einem sehr tollen Verlag, Lektora Verlag, die mir damals das Vertrauen geschenkt haben aus Paderborn. heißen Schweinchen, Brille und Limo, so eine Trilogie. Und das war toll, sich das erste Mal gedruckt in einem richtigen Buch, in einem richtigen Verlag zu sehen. Das hat mir sehr viel bedeutet auf jeden Fall.
Ja, wir sind ja vielleicht jetzt nicht die NDR-Talkshow, aber wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Texte von dir, Lars. Wie wäre es denn, wenn du jetzt auf jeden Fall auch mal einen Text vorliest? Und vielleicht haben wir ein paar Hörer, die dann auch im Nachhinein auf jeden Fall auch noch Sachen von dir kaufen wollen würden. Wie gesagt, wir sind nicht die NDR-Talkshow, aber so einen Text von dir möchte ich trotzdem jetzt gerne hören.
Ja, pass auf, ich habe hier einen relativ neuen, der steht in keinem Buch drin, ist auch relativ kurz, aber passt vielleicht ganz gut jetzt eben hier rein, deswegen. Heißt Die Oma. Kennst du das Haus, dass man nur das Haus nennt? Das letzte der Straße am Rande der Stadt, wo nach dem Asphalt gleich der Acker beginnt, der brach liegt, seit niemand mehr Landwirtschaft hat. Nicht mal der Postbote kennt die Adresse. Und doch kennt es jeder und weiß, wo es ist. Tu nicht, als ob du das Haus nie gesehen. Es weiß, wie du heißt und weiß auch, wer du bist. Die Mauern von efeunen Armen umschlungen, wie in einem ewigen Zeitlupentanz. Der Putz fällt vom Leib und entblößt den Passanten die drunter zerfallende Immobiliensubstanz. Davor wächst im Garten ein Brennnesselmeer, darin eine Katze, die Nacktschnecken jagt. Im Holz der Fassade erbricht sich ein Wurm, weil er zu viel Lasur von den Holzbrettern nagt. Dort wohnt die Oma, das wissen die Kinder und jene, die innerlich Kinder noch sind, die mehr von der Oma im Haus in der Straße, wo nach dem Asphalt gleich der Acker beginnt, wo mutige Kinder für Mutproben klingeln, wo das mutigste Kind durch den Vorgarten schlich. Ich sehe, dass du zitterst. Du tust nur so mutig. Ich weiß, du kennst Oma. Und die Oma kennt dich. Es war eines Samstags im warmen September. Die Ferien schlugen dir rot ins Gesicht. Am Fenster zur Straße, Gardinen verhangen, stand Oma und sah dich. Doch du sahst sie nicht. Du liefst in gedankenversunkener Weise auf warmen Asphalt auf der Straße vorbei. Außer der Zeit und dem Glück eines Kindes, den Fußball und 1,80 € dabei. Die Oma war wachsam, sie hat dich gesehen. Das Fenster war sauber und doppelverglast. Sie hat auch gesehen, wie du mittels Vollspann die Ball Richtung Oma und Doppelglas tratst. Es war keine Absicht, das glaube ich dir gerne. Das blanke Entsetzen stand dir im Gesicht. Heute noch hörst du das Klirren von Scherben, wenn wieder der Oma ihr Fenster zerbricht. Den Ball hast du lange vermisst in dem Sommer. Und bist inzwischen erwachsen, mein Kind. Gardinen verwehen im eisigen Luftzug, weil die Doppelglasscheiben nie ersetzt worden sind. Nachts, wenn du aufwachst, in schwitznassen Laken, dann glüht deine Haut wie der Straßenasphalt. Die Bettdecke hat dich wie Efeu umarmt, das Fenster steht auf und dein Zimmer ist kalt. Du bist nicht alleine, ein Schatten bewegt sich. Also ich hätte Angst, wenn ich nicht schon welche hätte. Mach mal das Licht an, dann siehst du, was los ist. Ich glaube, bei dir steht die Oma am Bett. Die grauweißen Haare voll winziger Scherben. Das Gehen strengt an und du hörst, wie sie keucht. Ohne ein Wort gibt sie dir deinen Fußball. Sie ist dir nicht böse. Sie ist nur enttäuscht. Langsamen Schrittes geht Oma nach Hause. Der Ball in den Händen wiegt unendlich schwer. Während du schläfst, wird er wieder verschwinden. Und du träumst von Katzen im Brennnesselmeer. Was all das bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Wie soll ich das wissen, wenn du es nicht weißt? Lass dich therapieren, begib dich zur Beichte oder frag einfach Oma, die weiß, was das heißt.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, lieber Lars. Toll.
Gerne.
Bestimmt ein spannender Weg, einfach mal einen Text ins Mikrofon zu sagen, statt auf einer Bühne vor Publikum. Ist auch eine andere Art, mal einen Text vorzutragen wahrscheinlich.
Ja, ich habe mir das vorgestellt einfach. Es gibt kaum einen Ort, den ich mir so gut vorstellen kann, wie die Position vom Mikrofon auf der Bühne im Kreuz mit dem Blick hinab.
Hoffen wir doch sehr, dass es auf jeden Fall bald auch wieder so sein wird, dass du wirklich auf der Bühne im Kreuz stehst oder auf anderen Bühnen auch und dann wieder deine Texte vortragen kannst oder moderieren kannst.
Ach, bestimmt.
Das wird
auch. Haben halt alle FFP3-Mundmasken auf, so. Ist auch gut.
Oder so, warten wir es irgendwie ab. Der Podislam hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass auch viel mehr jüngere Leute wieder sich mit Texten und mit Lyrik beschäftigen. Eine absolute Bereicherung. Das ist sehr, sehr schön, dass das so ist. Und du bist da sicherlich einer der größten Wortpoeten unserer Zeit, wenn ich das mal so sagen darf. Aber du liest ja nicht nur vor, du textest ja nicht nur, du moderierst ja nicht nur, du gibst auch Workshops, wo auch junge Leute lernen können zu texten oder auch Slams zu halten.
Genau, unter anderem auch schon häufig im wunderbaren Schlosstheater. Da kommen dann ganze Schulklassen und nehmen sich 3-4 Stunden Zeit und ich zeige denen, wie sie Gedichte schreiben und vortragen. Das ist auch wieder geplant. Im November wird es das wieder geben. Also wenn Schüler, wenn Lehrerinnen und Lehrer besonders zuhören, schaut mal in das Programm vom Schlosstheater. Da wird es wieder die Möglichkeit geben, sich anzumelden für Workshops mit mir. Und das Ganze mache ich, damit hat es fast angefangen. Ich habe kaum 4 Texte gehabt damals, als ich angefangen habe. Und habe schon dann direkt bei mir in der Schule und in der Nachbarschule Poetry Slam Workshops gegeben. Das war relativ begehrt, weil da ganz viel Bedarf bestand nach so Literaturvermittlungstechniken und nach zeitgemäßer Lesebegeisterung. Und das hat Poetry Slam dann eben gut hingekriegt. Aber man muss sich vorstellen, Poetry Slam damals hat wirklich noch niemand gekannt. Allein das ganze Prinzip, dass jemand, der nicht 80 ist, ein Gedicht vorträgt, war damals gefühlt komplett neu. Und das hat alle, die es gesehen haben, total begeistert. Und deswegen habe ich da schnell Eintritt in Schulen gefunden und habe gelernt, wie ich es schaffen kann, Schülerinnen und Schüler vom Schreiben von Texten zu begeistern. Also ihnen Vertrauen zu vermitteln in ihre eigenen Worte, in ihren eigenen Gedanken, in ihre eigenen Fähigkeiten, das, was sie empfinden, eben auch aufzuschreiben. Weil an sich ist das keine Frage von Talent, das kann wirklich jeder. Das ist, da braucht man auch keinen Beuys, um das irgendwie so theoretisch zu unterstützen. Das ist einfach so, dass jeder dazu in der Lage ist, so etwas aufzuschreiben. Das, was uns voneinander unterscheidet, ist meistens die Hemmung, die man dabei empfindet. Und die versuche ich eben zu nehmen und möchte den Schülerinnen und Schülern eben eine gute Zeit bringen in diesen Workshops, die ich in ganz Deutschland, in ganz Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, fürs Goethe-Institut in Indien, in Sudan, in den USA, in Estland gegeben habe, in Russland. Und will, dass sie ihre eigene Sprache und ihre eigenen Worte kennenlernen und eine gute Zeit haben und merken, Poesie gibt's wirklich. Das ist nicht nur irgendwas, was im Regal steht oder was nachher wieder abgefragt wird und was ich interpretieren muss für den Unterricht, was die Oma von mir will, sondern ich kann da auch mitmachen. Also ich kann auch schreiben und schreiben macht Spaß und lesen macht demzufolge wahrscheinlich auch Spaß.
Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Diesen November hast du gesagt, meldet euch an, wenn ihr da Interesse habt. Es lohnt sich auf jeden Fall, das kann man so auch sagen. Der Christoph Stieber, der Leiter des Schlosstheaters, wird übrigens mein nächster Gast hier im Fulda Kultur, dem Podcast sein, in der nächsten Woche. Das kann ich ja jetzt schon mal verraten. Der wird nächste Woche da sein. Was anderes, was du aber auch mittlerweile auch veranstaltest, was auch in den letzten Jahren geboomt hat, sind die sogenannten Science Slams. Die veranstaltest du ja auch bei uns im Kreuz in Kooperation mit dem Mitmachclub der Hochschule Fulda und zusammen moderierst du das mit dem Sascha Skorupka von dem Mitmachclub von der Hochschule Fulda. Ja. Was ist denn genau ein Science Slam? Erklär das auch nochmal ganz kurz.
Ein Science Slam ist letztendlich das, was ein Poetry Slam auch ist, nur eben mit wissenschaftlichen Vorträgen. Das bedeutet, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Disziplinen ihre wissenschaftliche Arbeit auf der Bühne präsentieren, aber eben unterhaltsam. Auch nicht irgendwie albern, sondern mit Gehalt, aber auch unterhaltsam eben. Und das Publikum bewertet wieder, wie beim Poetry Slam, die Vorträge. Da geht es nicht darum, eben zu bewerten, wie oft man gelacht hat oder wie informativ das war, sondern um eine gute Mischung. Wer hat den besten und informativsten und unterhaltsamsten Vortrag von allen gehalten? Und das kann wirklich, wir hatten schon die abgefahrensten Themen zum Thema Menschen mit also introvertierte Menschen, zum Thema Bronze, Atombeschichtung von Halbleiter, Diamanten, irgendwas. Ich kann mir das dann am Ende wirklich nicht merken. Da merke ich wirklich die Grenzen meiner eigenen Intelligenz, während ich moderiere, dass ich das kaum aufnehmen kann, was die machen. Das sind wirkliche Könner. Das ist im Gegensatz, das ist interessant. Das ist immer so der Unterschied zum Poetry Slam im Backstage-Raum beim Poetry Slam. Das sind Künstler, das sind einfach die größten Kappen. So, die kennen sich sehr gut aus mit sich selbst und ihrer eigenen Karriere und ihrem eigenen Ego, während die Science-Slammer echte Wissenschaftler sind. Das sind ja wirklich Doktoranden, das sind ja mitunter Professoren und Professorinnen, die da nach Fulda kommen und dann ihre Einblicke in ihre Arbeit bieten. Und die haben einen ganz anderen Weltblick, ganz anderen Weitblick und ganz andere Substanz. Das ist wirklich immer interessant zu sehen. Und für diese Wissenschaftler ist es besonders auch toll, eben ihre wissenschaftliche Fachkenntnis nicht im studentischen, universitären Rahmen darzustellen, wo alles laborhaft und hörsaalig ist, sondern tatsächlich in einem Ort wie dem Kreuz. Ne? Also das heißt, Bier trinken und dabei Wissenschaft sich anhören. Und das ist wirklich eine Form von Wissensvermittlung und Begeisterung für MINT-Berufe, die es so noch nicht gegeben hat. Und das Ganze haben wir uns nicht ausgedacht, so muss ich jetzt auch sagen. Das Prinzip kommt aus Darmstadt. Das hat da jemand erfunden, aber es begeistert, genau wie Poetry Slam, Menschen für die Sache. Es macht Spaß.
Das glaube ich. Ist auf jeden Fall auch eine interessante Veranstaltung. Ich bin ja auch gerne bei einigen schon gewesen. Ich habe auch selber schon einige moderiert. Wenn du mal nicht konntest, bin ich ja auch mal für dich eingesprungen. Sehr, sehr spannende Abende. Das macht auf jeden Fall, ja, es bereichert einen. Man lernt sogar noch dazu, während man auf der Bühne steht und den anderen zuhört. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Total.
Aber ein anderes Projekt von dir möchte ich, das hast du vorhin schon mal kurz angerissen, das würde ich gerne auch nochmal ganz kurz sprechen, weil das ist etwas, was mich sehr begeistert, als ich erfahren habe, was du da machst. Und zwar hast du von Wegworte vorhin gesprochen, hast von dem Buch gesprochen, aber was bewirkt sich hinter diesem Projekt Wegworte dann nochmal ganz genau?
Das Wegworte-Projekt ist im Jahr 2009 entstanden. Ich hatte im Rahmen der hessischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam, das muss ich noch erwähnen, es gibt auch Landesmeisterschaften in allen Bundesländern, sowohl in Deutschland, Österreich als auch in der Schweiz, die dürfen auf jeden Fall, also die Gewinner dieser Landesmeisterschaften dürfen auf jeden Fall jemanden zu den Poetry Slam Meisterschaften schicken. Klammer zu. Da hatte ich für das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst eben den Auftrag, diese Landesmeisterschaft zu organisieren und hatte so ein bisschen Budget. Und mit diesem Budget sollte ich Kulturveranstaltungen organisieren, die Poetry Slam so ein bisschen weiter öffnen und weiter auffächern und zugänglicher machen. Und da habe ich durch eine E-Mail von einer Kollegin, einer Germanistikprofessorin aus Berlin, mitbekommen, dass es da in den USA diesen amerikanischen Poeten namens Gary Glasner gibt, der Poetry Slam Auftritte oder Poesie-Shows in Altenheimen veranstaltet, speziell für Menschen mit Demenz. Der hat sich die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz und Menschen in hohem Alter angeeignet und hat ein Programm entwickelt, denen Gedichte vorzutragen, die aus ihrer Kindheit kennen. Es ging um den Wiedererkennungseffekt. Zu schauen, was sind die Kindheitsreime, was haben die sich in die Poesiealben geschrieben, was haben die auf dem Schulhof für Klatschspiele gespielt, was haben die an die Toilettentüren getaggt, was haben die in ihren Gebetsbüchern stehen gehabt, was waren die Gedichte ihrer Berufsgruppen von damals, was sind die Kirchenverse, mit denen sie groß geworden sind. Und das Ganze hat mich interessiert, ganz einfach, aber wirklich mehr als Veranstalter. Da hatte ich jetzt kein persönliches Interesse dran, mit Omas und Opas zu arbeiten. Das war mitten in meiner Poetry Slam Phase. Da war ich jetzt nicht irgendwie sonderlich in, also da hatte ich schon meine Bühne, habe mich wohlgefühlt, eben bei Poetry Slams. Aber als Veranstalter fand ich eben gut, das erweitert das Programm ganz gut, habe ihn eingeladen. Er ist aus New York dann eingeflogen worden. Und ich habe als guter Veranstalter natürlich den Workshop, den ich organisiert habe in einem Altenheim in Marburg, auch begleitet und habe da auch selber mitgemacht, weil ich natürlich sehen wollte, was dabei rauskommt, wenn ich den jetzt hier einfliegen lasse und das nun alles organisiere und bezahle. Und da hat es mich vollkommen mitgenommen. Da habe ich gemerkt, boah, das ist wirklich das, was ich eigentlich machen möchte. Das ist das Publikum, was es auch verdient hat, Gedichte vorgetragen zu bekommen. Weil bei einem Poetry Slam, da sitzen ja mittlerweile schnell mal so 2000 Leute bei einer monatlichen Veranstaltung. Das ist in Städten wie Hamburg kein Problem. Und die kommen da ja alle hin, weil sie Bock drauf haben. Die steigen dann in die Bahn und fahren hin. Die sagen sich, ach komm, heute gehen wir zum Poetry Slam, kriegen wir noch Karten und dann laufen sie hin, weil die da Lust drauf haben. Und es ist keine Schwierigkeit, die für Poesie zu begeistern. Deswegen sind sie ja da. Aber in einem Altenheim hat man eben die Situation, dass da ganz viele Menschen sind, die diese Entscheidung eben nicht mehr treffen können, die nicht mehr sagen können, ich gehe jetzt zum Poetry Slam, weil sie gar nicht mehr raus dürfen oder gar nicht mehr raus können, weil sie im Rollstuhl sitzen, weil sie nichts mehr sehen oder weil sie die Orientierung verlieren. Die haben aber genauso Lust auf Poesie. Die finden das genauso gut. Die finden es nämlich noch genauso, finden es nämlich noch viel besser als die Generation, die da Poetry Slams anguckt, weil die ältere Generation hat eine ganz andere Beziehung zu ihrer Sprache, zu dem Reim. Da war das noch viel verankerter im alltäglichen Leben. Und die sind so dankbar und die freuen sich so, wenn da jemand kommt und ihnen ein Gedicht vorträgt und dann kennen die das vielleicht auch noch. Und ausgehend von diesem Erlebnis habe ich das Programm weiterentwickelt, habe es geöffnet, speziell auch für Gedichte, die die Leute noch nicht kennen. Und speziell dafür, dass die Techniken, die wir anwenden, für professionelle Pflegekräfte und Angehörige im alltäglichen Pflegeablauf integrierbar sind. Das bedeutet, ich biete Fortbildung an in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz für Pflegekräfte, für Betreuungskräfte, für Angehörige und zeige denen, wie sie mit ihrer Stimme Menschen erreichen können, die schlecht hören oder schlecht verstehen oder schlecht sehen, wie sie es schaffen, Gedichte vorzutragen, dass die Menschen, mit denen sie arbeiten dürfen, sich darüber freuen, dass sie die richtige Auswahl treffen, das richtige Gedicht auswählen und dass sie es dann auch richtig vortragen. Und dass sie es auch so vortragen, dass es in ihren Alltag passt. Das bedeutet, wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der am Frühstückstisch sitzt und keinen Hunger hat? Oder irgendwie, keine Ahnung, nicht an die Gabel rankommt. Wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der sich gegen das Waschen wehrt? Wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der seit einer Stunde weint? Und wie trage ich ein Gedicht vor für jemanden, der an der Tür steht und gegen die Tür schlägt und sagt, die Russen kommen, wir müssen den Schützen graben? Das sind so Situationen, die man eben hat, häufig in der Pflege. Und dann vermittle ich ihnen diesen Leuten in diesen Workshops, die ich da anbiete, hauptsächlich auch wie bei den Poetry Slam Workshops Selbstvertrauen. Ich zeige denen, dass sie es können, dass sie die Möglichkeit haben, mit ihrer Stimme Leute zu erreichen und dass es sich lohnt, sich mit der Biografie der Menschen auseinanderzusetzen und zu schauen, was haben die für Gedichte, was haben die für Worte in ihrem Leben kennengelernt, was sind die Gedichte ihres Lebens und in diesen Poesiebegeisterungsworkshops und Pflegepoesiebegeisterungsworkshops bin ich jetzt schon seit 2009 tätig und das Ganze macht unglaublich Spaß. Es ist ganz wichtig, nochmal für mich zu betonen, es ist keine ehrenamtliche Arbeit, es ist eine Dienstleistung. Das ist mir immer wichtig zu betonen, weil es sehr, sehr viele ehrenamtliche Menschen da draußen gibt, die das Ganze sehr, sehr viel wichtigere Arbeit als ich machen, ohne Bezahlung. Ich werde dafür bezahlt. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Das ist jetzt keine große Geste von mir. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was etwas bewirkt. Und was mich sehr, sehr erfüllt.
Das glaube ich gerne. Es ist auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit. Du hast es mal meiner Lebensgefährtin, meiner Freundin erzählt, von dem Weckruf, die ist ja Pflegekraft auf Intensivstation und die ist super begeistert gewesen, hat das auch gleich ihrer Pflegeschule mal weitergegeben, irgendwie, falls du da mal einen Anruf bekommst oder so. Es ist eine wichtige Sache. Du bringst Poesie, du bringst die Lyrik, du bringst die Worte. Ja, zu allen Generationen verbindest du hiermit und gerade, du hast es gesagt, wie wichtig auch irgendwie sowas ist. Und deine eigene Liebe zur Poesie, zur Lyrik, die spiegelt sich ja auch in deinem Solo-Abend weiter, den ich auch schon erleben durfte. Ganz kurz noch was dazu, bevor wir jetzt dann tatsächlich auch mal nach einer knappen halben Stunde, wenn wir nicht über Corona reden mussten, auf die Corona-Problematik zu sprechen kommen.
Aber nochmal. Rede ich zu lang?
Nee, überhaupt nicht so. Nein, gar nicht. Okay. Es ist super interessant. So war das gar nicht gemeint.
Mein Solo-Abend ist der sogenannte Poesiebegeisterungsshow. Das sind knapp 2 Stunden, in denen ich über mein Leben rede und versuche, über meine Biografie, die ich ja jetzt schon auch so ein bisschen angedeutet habe, den Leuten zu zeigen, dass Poesie für jeden da ist und dass man dafür kein Goethe sein muss und dass man dafür kein Talent haben muss. Ich zeige, wie ich zur Poesie gekommen bin und zeige, wie ich zu Weckworten gekommen bin, was Poetry Slam mir gebracht hat. Trage natürlich auch 1-2 Texte vor. Aber in Der Sache geht es hauptsächlich darum, die Menschen für die Poesie zu begeistern. Die Poesie des Alltags, die Poesie, die einem in einem zufälligen Reim begegnet, die Poesie, die einem in der Färbung begegnet, die Poesie, die einem bei Facebook begegnet, die Poesie, die einem in der WhatsApp-Gruppe begegnen kann. Mir ist es wichtig, dass Poesie alltäglich wird. Und das ist auch so Teil der ganzen gesamten Poetry-Slam-Bewegung. Wir versuchen, Poesie zu demokratisieren, dass es nicht nur etwas ist, was irgendwie den Eliten vorbehalten ist, wo Menschen denken, sie stehen davor und dürfen nicht mitmachen, weil das was ist, was man im Deutschunterricht im Abi behandelt. Ich möchte einfach gern zeigen, dass der Reim schon immer überall war und dass der da auch hingehört und dass der in den Alltag gehört. Und das ist auch das, was sich zum Beispiel Mark Kelly Smith, der den Poetry Slam erfunden hat in Chicago 1984 gedacht hat, der dachte sich nämlich, wie schaffe ich es, Poesie aus den Literaturhäusern mit den hochbezahlten, grauhaarigen, weißen Elite-Poeten rauszuholen und in die Bars zu bringen, weil Poesie gehört eben in die Pubs und in die Fußballstadien und in die Schulen und in die Kindergärten und in die Altenheime, da muss das hin. Und das würde ich gerne mit meiner Poesiebegeisterungsshow auch machen. Ich musste gerade wirklich, weil es echt jetzt schon länger her ist, dass ich dieses letzte Mal gespielt habe, weil so viele ausgefallen ist, also länger her heißt jetzt so 3 Wochen, was da überhaupt vorkommt. Also ich hatte das gerade, mir kommt das gerade vor wie aus einer anderen Zeit, aus einer komplett anderen Welt. Deswegen habe ich so kurzfristig abgebrochen, weil ich nicht mehr wusste, worüber ich reden sollte, weil also mir kommt es vor wie aus einem komplett anderen Leben, dass ich auf einer Bühne stand vor 200 Leuten im Raum. Die waren ja, da waren 200 Leute im Raum. Wo hast du das denn heute noch? Und irgendwie kommt mir das gerade vollkommen absurd vor. Und ich konnte mich gerade gar nicht mehr an die Inhalte erinnern, meines eigenen Programms. Krass.
Ja, es ist eine schwierige Zeit. Es ist auf jeden Fall keine einfache Zeit im Moment. Und ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis wir mal wieder vor 200 Leuten stehen oder vor ja gar ja. mehr Leuten. Das kann alles auf jeden Fall noch dauern. Und das ist.
Ich glaube schon, dass man vor 200 Leuten stehen kann, aber auf einem Raum, der so groß ist wie das Westfalenstadion.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich wird es so sein erstmal, dass man nicht mehr auf engem Raum erstmal sein kann in den nächsten ja, Wochen, Monaten. Wer weiß, wie lange das alles noch dauern wird. Das ist sehr schwierige Zeit, eine schwierige Zeit für uns als Kulturschaffende, sehr natürlich, aber für viele Menschen ist das natürlich eine schwierige Zeit, aber vor allem auch für Künstler. Ich meine, die ganzen Einnahmen brechen total weg. Wie ist es denn bei dir, lieber Lars?
Katastrophal, absolut katastrophal. Ich hatte, also meine auftragsstärksten Monate sind März, April, Mai. Und das ist unfassbar, was da drauf gegangen ist. Und was für schöne Veranstaltungen, auf die ich mich wirklich gefreut habe. Ich versuche das ja, ich stelle mir das immer so ein bisschen meinen eigenen Terminkalender vor, wie so, das ist für mich manchmal so wie so ein Gemälde. Dann, weil ich hatte die Herausforderung natürlich maximal viel zu arbeiten und Zeit auf der Bühne zu verbringen und auch Geld zu verdienen, weil ich maximalst viel Zeit für meine Familie haben möchte. Und da versuche ich wirklich absurde Konstruktionen bringe ich zustande, also mit 3 Auftritten an einem Tag, irgendwie morgens ein Workshop in der Schule, die zwischen 8 und 10, dann direkt in den Zug, dann eine Backworte-Fortbildung zwischen 13 und 15 Uhr und dann abends noch eine Show. Das ist keine Seltenheit, absolut nicht. So. 2 Auftritte an einem Tag sind für mich Standard gewesen. Und das Ganze ist immer so ein geiles, wie so ein logistisches Rätsel, was nur ich lösen kann. Sondern wie schafft man es, die Anfrage aus Bamberg zu kombinieren mit der Anfrage aus Dresden? So, und dann immer so gucken, okay, wie passt das da rein? Und das war total gut gelungen für März, April, Mai. Super. Es wäre ein total schöner Monat geworden. Und dann ist das halt alles weggefallen. Gott sei Dank habe ich in den letzten Jahren mitunter durch meine Kinder und dem dadurch verbundenen größeren Unwillen, oft und lange zu verreisen, mich konzentriert auf Texte, die ich schreibe als Auftrag für Unternehmen, die Texte brauchen, für ihre Unternehmenskommunikation, für ihre Mitarbeiterkommunikation. Ich mache einfach Werbung seit vielen Jahren, kann man sagen. Also ich habe sehr viele Gedichte zu absurden Themen geschrieben. Ich habe ein Gedicht geschrieben für das Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg, zum Thema Prostatakrebsoperationen, um Menschen für den Beruf der OP-Pflege zu begeistern. Ich habe ein Gedicht geschrieben, was in Cannes mit einer Werbefilmauszeichnung prämiert wurde zum Thema Galvanisierung. Ich habe ein Gedicht geschrieben für Alnatura, für Mittelhessen, ein ganz bekanntes Gedicht irgendwie, was viele Leute im Internet gesehen haben. Das macht mir auch tierisch Spaß. Also generell trete ich schon länger lieber auf für Leute, die keinen Bock haben auf Poesie, und schreibe lieber für Leute, die nicht damit gerechnet hätten und für Poesie begeistert werden zu können, als für Leute, die eh bei einem Poetry Slam sind. Also ich bin wirklich viel für die Wirtschaft tätig. Wenn ich für Unternehmen schreibe, trage ich das natürlich auch bei Vertriebsversammlungen und bei Vorstandssitzungen vor. Und da sitzen halt ganz andere Leute als bei einem Poetry Slam. Wirklich ganz, ganz andere Leute. Da verdient wahrscheinlich einer so viel wie ein kompletter Saal bei einem normalen Poetry Slam. Und das Geile daran finde ich, dass die überhaupt keine Lust haben auf Gedichte. Ja, das hat sich halt irgendjemand gedacht, dass es eine gute Idee wäre, die Bilanz vom letzten Jahr in einem Gedicht zu präsentieren. Sowas mache ich halt. Und die Herausforderung, da rauszugehen und zu sagen, tatsächlich, das hat die erreicht, die fanden das cool, finde ich viel geiler, als einen Text bei einem Poetry Slam vorzutragen. Und momentan schreibe ich einem Gedicht für eine Universität in der Schweiz. Finde ich viel geiler. Macht mir richtig Spaß. Und Gott sei Dank habe ich viele dieser Aufträge, für die ich eben auch nicht irgendwo hinfahren muss, für die ich nämlich daheim bleiben kann, noch über. Und ich konnte noch ein paar dazu gewinnen, weil jetzt gerade viele Unternehmen in der Situation sind, nicht mehr mit ihren Kunden in Kontakt treten zu können und nur noch das Internet haben, um mit ihnen zu kommunizieren. Und deswegen konnte ich jetzt auch tatsächlich in den ersten Wochen der Krise ein paar Aufträge gewinnen, Gedichte zu schreiben, die krisenrelevante Themen mit den Kunden oder den Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen kommunizieren. Und deswegen hat mich jetzt die Krise in den ersten 2-3 Wochen nicht so hart getroffen. Es ist immer noch kein Vergleich zu dem, was ausgefallen ist. Also was da mir verloren gegangen ist, das lässt sich nicht aufwiegen. Aber es rettet mich zumindest über die ersten paar Monate. Gott sei Dank, wir hier in Berlin haben tatsächlich auch eine sehr unbürokratische Soforthilfe und auch eine sehr künstlerfreundliche Soforthilfe. Die Soforthilfe in anderen Bundesländern ist ja quasi unbrauchbar für die meisten Solo-Selbstständigen und geht vollkommen an deren Lebenswelten vorbei. Hier in Berlin sieht das ein bisschen anders aus. Da haben wir tatsächlich eine sehr gute Förderung, so wie ich das verstanden habe zumindest, was auch sehr komplex ist. Und deswegen bin ich jetzt für diesen und den nächsten Monat noch sehr entspannt, aber darüber hinaus auch schon katastrophale Absagen für November bekommen. Und das macht natürlich wirklich pessimistisch.
Das macht pessimistisch, das macht nachdenklich. Du sagst es aber trotzdem noch ein bisschen mit einem positiven Augenzwinkern.
Ja, ich sage das mit einem Augenzwinkern, weil ich momentan, also ich habe eine Frau mit sicherem Gehalt. Das ist ganz, das entspannt mich dann. Ja.
Das entspannt ein wenig auf jeden Fall. Aber es gibt viele Künstler, die noch größere Probleme haben. Aber trotz allem, du hast auch zwei Kinder. Es ist nicht so einfach. Das hast du ja auch schon
angedeutet
letzten Endes. Und auch so für uns als Kulturschaffende ist es schwierig. Wir wissen, klar, wir versuchen auch optimistisch zu sein, versuchen auch positiv in die Zukunft zu denken. Aber wir können auch nicht sagen, ob es das Kreuz jetzt noch geben kann in einem halben Jahr, wenn das so weitergeht. Das weiß man alles nicht.
Ja, ja.
Man kann nicht sagen, ob der Lars noch seinen Kindern Essen morgens bringen kann. Also so, ich meine, in ein paar Monaten. Wir wissen das alles nicht so ganz genau. Und wir sind immer auf Hilfe angewiesen. Der Lars ist ja auch jemand, der sich auch immer, wie ihr gehört habt, auch Sachen einfallen lässt, die auch Ideen habt. Und du hattest jetzt die Idee zu einem, quasi einem Hörspiel für die ausgefallenen Veranstaltungen, quasi als würde sich die Leute ein Ticket kaufen können und quasi ein Poetry Slam Hörspiel dafür bekommen. Sag doch mal was ganz kurz dazu.
Genau, ich habe mir einfach gedacht, um einen Poetry Slam ausfallen zu lassen, dazu braucht man mehr als so ein dummes Coronavirus. Und dachte, den Slam holst du einfach nach, beziehungsweise schreibst du einfach vor. Ich habe ein Hörspiel produziert. Das bedeutet, ich habe einen kompletten Slam eingesprochen von den ersten zwei Stunden vor dem Slam bis zu zwei Stunden nach dem Slam. Alles, was dazwischen passiert. Vom Soundcheck bis zur Anreise, den Gedanken vor dem ersten Schritt auf die Bühne, aber eben auch die Anmoderation der Slammerinnen und Slammer, die das Einholen der Punkte oder das Vollziehen des Abstimmungsmodus. Und habe mir von verschiedenen Slammern aus ganz Deutschland Texte geben lassen, einsprechen lassen, natürlich zu Hause. Und die haben die mir die geschickt. Und ich habe sie dann hier in meinem Heimstudio an meinem kleinen Computer dann zu einem Hörspiel zusammengefügt. Das bedeutet, man kann sich jetzt einen kompletten Poetry Slam anhören. Dieser Poetry Slam spielt aber ein Jahr nach der ganzen Krise, nach der sogenannten Entwarnung. Es wurde quasi von einem auf den anderen Tag in Fulda, im Dom, ein Impfstoff entdeckt. Und und dadurch hat sich das alles ganz schnell erledigt. Und dieser Slam, den ich dort beschreibe, spielt ein Jahr nach diesem Finden des Impfstoffs. Den kann man sich runterladen, wenn man sich ein Ticket kauft. Und damit unterstützt man die auftretenden Künstler, die ihre Texte dafür eingeschickt haben und mich und das Kreuz.
Genau, das wollte ich gerade nämlich noch sagen. Damit unterstützt ihr nämlich wirklich uns alle auch sehr. Die Tickets kosten auch nur 5 Euro. Das sind diese sogenannten Soli-Tickets. Wir werden jetzt auch gleich mal reinhören in ein kleines Hörbeispiel aus diesem Poetry-Slam-Hörspiel. Und wenn man dann die Augen schließt, fühlt man sich quasi so, als wäre man im Kreuz, beziehungsweise wäre man so auf dem Weg zum Kreuz mit dir zusammen irgendwie so. In deinem Kopf quasi. Also ganz, ganz spannend. Gleich danach werde ich euch erzählen, wie ihr quasi an die Tickets kommt. Aber hört mal ein bisschen rein, so 30 Sekunden Einspieler jetzt für alle. Und wenn ihr dann 5 Euro für das Soli-Ticket bezahlt, bekommt ihr das gesamte Hörspiel, das gesamte Poetry Slam-Hörspiel. Hört mal rein.
Bin ich mit den Slammern im Maritim untergebracht, wenn die anderen Hotels voll waren zum Beispiel und das Kreuz seinen Jahresgewinn in die Unterbringung von 5 Menschen im ehrwürdigen Hotel am Schlossgarten investieren muss. Meistens sind wir in der Pension Hodes, einem Ort, wo sowohl David Lynch einen Film drehen, als auch ein Psychopath einen Mord begehen könnte. Es gibt Slammer in Deutschland, die schreiben mich an, weil sie mal im Anschluss an den Slam in der Pension übernachten wollen. Meistens kennen sie die Zimmer schon von Instagram. Das Frühstück findet zwar nicht unter der barocken Deckenpinselei im Maritim statt, dafür aber in beinahe mütterlicher Umsorgung durch Frau Hodes, die mir schon so viele Male meine Flasche für die Rückfahrt aufgefüllt hat. Wenn man nach Horaz läuft, kann man sich gut in postapokalyptische Fantasien flüchten. In 10 Jahren Fulda ist mir auf dem Weg ins Kreuz noch nie ein Mensch zu Fuß entgegengekommen. Im Kreuz bin ich ungeachtet meiner neuralgischen Rolle als Moderator oft der Letzte, der erscheint. Vom Fußweg nach Horaz traumatisierte Gäste fallen mir in die Arme und erzählen mir von ihrer Angst. Oftmals halten sie den üppigen Backstage für den Auftrittsort und lassen beim majestätischen Anblick des Saals ihr Hochstift fallen. Was die Zweitsinn.
Ja, das war ein kleiner Auszug aus dem Poetry Slam Hörspiel. Das könnt ihr euch alle jetzt besorgen. Wie gesagt, die Soli-Tickets gibt es für 5 Euro. Geht mal auf die Homepage www.kreuz.com, da findet ihr den Link. Schaut auf unserer Facebook-Seite, auch da bieten wir den Link an, wie ihr an die Tickets kommt. Greift zu Soli-Ticket für den Poetry Slam, für das Poetry Slam Hörspiel. Damit unterstützt ihr den Künstler Lars Ruppel, die auftretenden Slammer und auch das Kulturzentrum Kreuz. Und auch auf andere Art und Weise könnt ihr das Kreuz unterstützen. Das findet ihr alles auf der Homepage. Holt euch ein Ticket und dann bekommt ihr den Link zu dem Hörspiel zugeschickt und könnt euch das dann in aller Ruhe anhören. Über eine Stunde spannende Poetry Slam Hörspielarbeit von Lars Ruppel und seinen Kollegen. Ich hoffe, dass ihr euch alle diese Soli-Tickets kauft. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt natürlich auch mehr als 5 Euro zahlen, wenn ihr das wollt. Das ist nach oben hin keine Grenze.
Tatsächlich, Solidarität ist ja gerade ein wahnsinnig häufig benutztes Wort. Und tatsächlich gibt es da draußen Berufsgruppen, die Solidarität noch mehr brauchen und auch weiter werden, eben die ganzen Pflegekräfte und der ganze Medizinsektor. Aber man kriegt ja auch was dafür. Das ist mir jetzt besonders wichtig, dass man eben ein schönes Hörspiel dafür kriegt zum Joggen und zum Daheimhören und Poetry Slam nacherleben. Und tatsächlich viele von den Slammern, meinen Kollegen und Kolleginnen, der ganze Kulturbetrieb, das wirkt immer, ich habe immer so das Gefühl, die ganzen Neoliberalen, die können jetzt sagen, ja, hätten sie doch mal was Richtiges gelernt, ja, hätten sie doch mal lieber irgendwie was anderes gemacht. Aber tatsächlich geht es da gerade vielen Leuten einfach sehr schlecht, die überhaupt gar nichts anderes hätten machen können und die das wirklich gerne machen und deren Arbeit in guten Zeiten immer zur Verfügung gestanden hat. Jetzt sind gerade schlechte Zeiten. Und
jetzt sind schlechte Zeiten. Aber man zahlt,
kann man da sein.
Genau, die. Man kann da sein, man kann helfen und man bekommt in diesem Fall jetzt auch noch was dafür. Das ist auf jeden Fall.
Das ist mir besonders wichtig.
Eine ganz, ganz schöne Sache, eine schöne Idee. Ich glaube ja, dass wenn wir irgendwann diese ganze Corona-Krise überstanden haben, dass gerade die Kultur auch in einem ganz anderen Licht stehen wird. Du hast gerade die Pflegeberufe angesprochen. Ich glaube, ich hoffe, dass die auch danach, denn die alle gerade die systemrelevanten Berufe, wie es aktuell so schön auch irgendwie heißt, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff mag, aber so sagt man es halt aktuell, dass die dann sicherlich auch vielleicht dafür mehr Anerkennung bekommen, finanzielle Anerkennung, vielleicht aber auch in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Ansehen haben. Aber ich glaube, dies wird auch auf die Kultur zutreffen. Ich glaube, dass wenn die Leute wieder zu den Veranstaltungen gehen können, zu den Konzerten, zu den Slams, zu den Comedy-Veranstaltungen, zu den Partys meinetwegen auch, dass sie dann wieder zu schätzen wissen, was sie da eigentlich besuchen, was ihnen eigentlich gefehlt hat und vielleicht auch den Mehrwert erkennen, den sie dadurch im Leben auch irgendwie haben.
Ich hoffe, zunächst wird aber erstmal für viele Einzelpersonen ein richtiger Kahlschlag stattfinden, nämlich die tatsächlich in solche finanziellen Schwierigkeiten kommen, dass sie ganz vernünftige, weltliche, arbeitsmarktgerechte Entscheidungen treffen müssen, nämlich dass sie jetzt eben nicht mehr als DJ sich anbieten, sondern eine Ausbildung machen, dass sie eben nicht mehr Graffitis malen und Graffiti-Workshops geben, eben nicht mehr Beatbox-Workshops geben oder Poetry-Slam-Seminare, sondern dann sich auf den Arbeitsmarkt werfen, weil es tatsächlich einen großen Druck erzeugen wird auf den ganz, ganz normalen, ganz weltlichen Arbeitsmarkt. Und die Kultur ist leider eine der ersten Sparten, in denen gestrichen wird. So, obwohl wir schon immer am wenigsten bekommen, wenn wir uns so einen Bundeshaushalt angucken, sind doch immer die sozialen und kulturellen Bereiche schnell die am meisten geben müssen, wenn es darum geht, die Wirtschaft zu stärken. Und dann bin ich mir sicher, ich bin mir 100% sicher, dass sich die Bundeswehr über keine Kürzungen Gedanken machen muss und dass sich auch der Verkehr, besonders die Autobahnen bauenden Menschen dahinter, über keine Kürzungen Gedanken müssen, aber dass wir sicherlich über die Sanierung von Kinderspielplätzen streiten müssen und von Jugendzentren und von Zuschüssen für internationale Musikfestivals und für Zuschüsse für Filmreihen in kleinen Kinos auf dem Land. Um die Penunzen, um die es da geht, müssen wir uns wirklich streiten. Und die werden uns genommen, da bin ich mir sehr sicher. Die Wirtschaft ist leider immer noch zu lobbystark, um da irgendwelche Einschnitte hinnehmen zu müssen. Und wir haben leider nicht die Lobby. Die Leute hören uns gern, die finden es toll, die mögen die Lieder, die mögen die Filme, die mögen die Partys, aber die wenigsten wissen, dass da immer Menschen dahinter stehen, die ihr ganzes Herz, ihre ganze Liebe da reinstecken, ihre ganze Zeit. Und im Endeffekt erreicht die gar nichts. Das sieht man jetzt auch bei den Fördermaßnahmen. Das klingt immer so nach unbürokratischer Soforthilfe, aber da kommt so gut wie gar nichts an. Und es kann sein, dass in vielen Köpfen sich was ändert, aber erstmal wird es viele sehr hart treffen. Und das, was du beschreibst, kann stattfinden über einige Jahre hinweg, aber erstmal die nächsten Jahre werden hart.
Ja, also ich meine, wir haben ja schon immer über die Zuschüsse, über die Gelder, da mussten wir ja alle schon immer irgendwie streiten, hatten immer auch so die am Ende das Wenigste bekommen haben.
Vielleicht. Aber wir werden uns kaputt lachen darüber, über wie viel wir streiten mussten. Ich meine, es ging ja darum, was könnte man alles mit noch mehr Geld machen. Es ging ja nie um existenzielle Angst. Ich bin mir sehr sicher, wir werden von vielen Institutionen, also jetzt das Kreuz in Fulda ist unersetzbar, aber jetzt, wenn es in einer Stadt zwei Theater gibt oder drei in einer Großstadt, dann werden die gucken müssen, wer am Ende noch übrig bleibt, da bin ich mir sicher. Und da wird man sich noch, also ich glaube, da wird man sich sehnsüchtig daran erinnern, wie man jetzt um Förderung bestritten hat. Und um Gagen. Ich sehe das ja selbst, ich sehe jetzt schon an den Anfragen, für die jetzt, es kommen jetzt auch Anfragen rein, es werden auf jeden Fall, es wird weiter geplant. Aber ich sehe jetzt schon, dass viel weniger Geld da ist. Es wird auch nachverhandelt, es wird auch gesagt, okay, hier, wir haben ja diesen Kongress im Oktober geplant, aber da sind uns jetzt die Sponsoren abgesprungen und die können das alle gerade gar nicht planen und die Stadt hat gestrichen und so. Ja, also das wird kein Vergleich zu dem, wir werden noch denken, dass wir in Luxus leben. Jetzt werde ich gerade richtig pessimistisch.
Ja, das zieht mich auch ein bisschen runter. Ich bleibe aber optimistisch. Ich glaube, klar, es wird schwierig sein. Finanziell haben wir jetzt alle große Probleme. Die Probleme werden nicht schnell weg sein. Das ist mir auch klar. Und sicherlich wird in ein paar Jahren dann auch wieder auch darüber diskutiert, wie viel Geld braucht die Kultur und so weiter. Ich glaube aber, das ist in den Köpfen der Menschen, die Kultur auf jeden Fall ganz andere Platz einnehmen wird, als es jetzt aktuell ist. Die Menschen vermissen das ja auch. Die vermissen das Rausgehen. Die vermissen sich so unterhalten zu lassen. Und wer weiß, wie das mit dem Geld ist. Ich weiß nur, dass es in den Köpfen der Menschen auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges ist und auch in der, das müssen wir einfach den Leuten mitteilen und das müssen die Leute einfach realisieren, wie wichtig das ist.
Ich hoffe nur, sie können sich die Eintrittsgelder leisten, wenn sie erstmal 20% teurer geworden sind, weil die Verluste aus den 3-4 Monaten Nulleinkommen der Locations so hoch waren, um das auszugleichen, während sie selber mehr arbeiten mussten, weil ihr Arbeitgeber eben auch Verluste hatte, die jetzt aufgearbeitet werden müssen und dann arbeitet man auf einmal 2 Stunden mehr und hat nicht mehr Geld in der Tasche, muss aber mehr Geld für den Eintritt zahlen. Also es ist wirklich extrem schwierig.
Es ist auf jeden Fall schwierig und wir wissen nicht, wie es in ein paar Monaten, in einem Jahr alles irgendwie sein wird. Das wird sich rausstellen. Wir hoffen nur, dass es uns dann alle irgendwie noch gibt. Ihr könnt uns unterstützen mit diesen Soli-Tickets für das Hörspiel, aber auch das Kreuz könnt ihr noch auf anderen Wegen unterstützen. Schaut mal auf unseren Seiten. Wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung im Moment auch, damit ich auch irgendwie noch sagen kann, die Kultur ist wichtig, wir bringen sie noch, dass wir es überhaupt noch bringen können.
So. Und bei der nächsten Wahl auch gerne so wählen, dass nicht nur die Leute aus der Wirtschaft sich darüber freuen.
Ganz genau.
Die Leute, die schon zum Beispiel schon immer gefordert haben, dass ökologische Themen auch Themen der eigenen Gesundheit sind und dass auch Pflegeberufe und Gesundheitsberufe wesentlich besser bezahlt werden müssten.
Aber lass uns doch auch aus deinem Mund noch ein paar optimistische Blicke in die Zukunft werfen. Nehmen wir an, das ist Corona, wir haben es irgendwann geschafft. Wie sehen dann die Pläne für Lars Ruppel aus? Was denkt sich Lars Ruppel? Was wird er noch ein bisschen in der Zukunft verändern? Hat er neue Ideen, neue Projekte?
Ja, gerade total viel, weil ich durch den ganzen Wegfall des großen Workloads für die nächsten Monate so viel Zeit habe, dass ich tatsächlich wieder schreibe. Ich schreibe das Poesiebegeisterungsbuch zur Poesiebegeisterungsshow, meinem Solo-Programm, von dem ich sprach. Das macht gerade wahnsinnig viel Spaß. Also all das, wovon ich rede, was die Menschen für Poesie begeistern soll, als Buch. Und darüber freue ich mich total, dass das nächstes Jahr rauskommen wird. Und dann würde ich auch gerne einfach wieder mehr Neues machen. Ich würde gerne versuchen, jetzt gerade, wo man so auch so reduziert leben muss, gerne einfach die Freiheit der Bühne nutzen mehr und versuchen, alle Routinen, alle Standards, die man sich so beim Moderieren angeeignet hat, loszuwerden und sich wirklich jedes Mal immer wieder neu zu entfalten und die Freiheit des Mikrofons zu nutzen und sich auszudrücken und die Zeit zu füllen mit Dingen, die vorher noch nicht da waren. Das würde ich gerne machen. Wie das dann konkret aussieht, kann ich so noch nicht sagen. Auf jeden Fall wird ein großer Teil davon in Fulda stattfinden.
Oh, das freut mich schon mal sehr. Das sind auf jeden Fall schöne Worte für mich. Das andere, was du gerade gesagt hast, hat mich auch sehr gefreut. Ich weiß, dass wir uns vor einigen Monaten, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, darüber unterhalten haben. So, da hast du gesagt, ja, das macht alles total Spaß. Familie ist super toll, die Arbeit ist auch toll. Eins fehlt dir nur im Moment, das Schreiben. Du kommst irgendwie auch nicht mehr so zum Schreiben. Und jetzt gerade nutzt du diese Zeit und du schreibst wieder. Das hat doch auch in der ganzen Krise doch auch was Schönes. Also mich macht das glücklich, dass ich weiß, dass ich bald noch neue Worte, neue Sätze von Lars Ruppel hören darf.
Mich macht es glücklich, dass du dich daran erinnern kannst. Finde ich auch schön. Ja, ich freue mich auch drauf. Also es ist gerade was sehr Schönes und ich sehe das ja auch wirklich, wenn wir von Corona sprechen, in den ganzen Streams und in den ganzen Projekten, die da entstehen, die sich wirklich schon fast gegenseitig blockieren, weil die Aufmerksamkeitsökonomie eben nur ein gewisses ein Kontingent zur Verfügung gibt an Publikum, an Aufmerksamkeit. Und da teilen sich gerade alle Künstler, die sonst auf den Bühnen dieses Landes stehen, einen Markt und versuchen, ihre Shows im Internet an den Zuschauer zu bringen. Und da entstehen die tollsten Sachen. Also ich sehe Leute schreiben, die schon ewig nicht mehr geschrieben haben. Ich sehe Leute schreiben, die noch nie geschrieben haben. Ich sehe Leute Kurzfilme produzieren oder Bilder malen. Ich glaube, der Mensch besinnt sich auf seine eigenen kulturellen Fähigkeiten und auf seine eigenen Kompetenzen. Und das schließt vielleicht ein bisschen an das an, was du gesagt hast, dass so die Sicht auf die Kultur sich ändert und ja, dass dem Menschen wieder klar wird, als ich damals in der zweiten Woche nicht mehr wusste, welche Netflix-Serie ich gucken sollte, da habe ich einen Pinsel in die Hand genommen. Und das ist ja wirklich toll, dass man einen Pinsel in die Hand nehmen kann. Und es ist schön zu sehen, was andere Leute malen, wenn sie einen Pinsel in die Hand nehmen. Und ja, klar, das auf jeden Fall. Ja, das ist schon gut und das ist gerade sehr schön zu sehen. Das freut mich auch sehr.
Und wenn sich jetzt vielleicht nur einer von 100 Menschen verändert, wenn sich auf das Wesentliche besinnt und vielleicht auch wieder anfängt, bewusster zu leben und merkt, was wirklich wichtig im Leben ist, dann ist das einer von 100 und rechne das mal hoch. Also ich blicke positiv in die Zukunft mit natürlich mit dem ganzen Wissen um die Sorgen, die wir auch alle haben und haben werden. Das ist mir auch klar. Aber ich versuche, was Positives in der Sache zu sehen. Ich merke das ja auch, dass du das ja auch irgendwie versuchst.
Ich freue mich zum Beispiel tierisch über die Umfragewerte, so die, über die also ich glaube, die AfD steht bei 10%. Das ist ja hervorragend. Das ist ja, also das,
was immer, immer noch 10% zu viel, aber ja.
Es sind immer noch 10, aber erstaunlich, also schon mal ein erstaunlicher Absturz. Also man hätte ja schon fast die Angst gehabt, dass die regierungsrelevant werden, aber nee, das kann ruhig so weitergehen. Also jetzt tatsächlich schön ist auch zu sehen, wie die ganzen Populisten gerade scheitern an den Fakten, die eben eine Pandemie schafft und vielleicht sorgt das ja auch für so ein bisschen Wahrheitsbewusstsein bei den Leuten. Könnte auch gut sein. Und Quellenwachsamkeit, also dass man schaut, wer, auf wen hört man, wem schenkt man Vertrauen und wem schenkt man Wahrheit, von wem oder wer, beziehungsweise wie steht man zu jemandem, der die Wahrheit für sich beansprucht. Und auch das sind ja große Kompetenzen, die ich in den Jahren davor auf jeden Fall vermisst habe.
Auch noch ja wahre und schöne Worte von dir zum Schluss. Ich bin es ja gewohnt, von dir schöne Worte zu hören. Und das Gespräch hat sich tatsächlich in eine andere Richtung entwickelt, als ich ursprünglich gedacht habe. Es war super spannend, super interessant. Ja, ich finde es.
Wie hast du es denn gesehen eigentlich vorher?
Ach, ich habe nicht gedacht, dass wir tatsächlich so ein bisschen ins Pessimistische abrutschen zwischendrin. Das hat mich dann doch
echt?
So ein bisschen, ja. So. Ja, ich bin ein sehr optimistisch lebender Mensch und das war dann schon so, dass ich dachte, hui, der. Es ist schon, die Ängste sind verständlich, die sind da und ich kann die absolut nachvollziehen. Ich hoffe aber sehr, dass ich recht haben werde mit der Aussage, dass einfach die Kultur deutlich mehr wertgeschätzt wird von allen Seiten, von den Gästen, von den Künstlern, für die Künstler, aber auch von der Wirtschaft und der Politik.
Das hoffe ich ja auch. Ich war ja nicht immer Pessimist, also ich sehe mich mehr als Zyniker, aber tatsächlich ich habe auch total das Gute an Pessimisten und Zynikern, denen ist es egal, ob sie am Ende recht haben. Ich würde mir auch wünschen, dass du recht hast am Ende. Aber ich weiß ja auch aus der Zeit, als ich noch Optimist war, dass die Optimisten immer jemanden brauchen, um sich tatsächlich auch als Optimist zu bestätigen. Also es ist ja auch, man zieht ja auch seine optimistische Kraft aus dem Pessimismus anderer und reibt sich an der und kommt dann immer weiter empor. Und also das bin ich gerne für dich.
Sehr schön.
Dieser Steigbügel halt.
Ganz zum Schluss, jetzt zum Ende unseres Podcasts. Ich möchte mich jetzt schon mal sehr, sehr bedanken dafür, dass du da warst. Sehr interessanter Talk mit dir und ich würde mich sehr, sehr freuen, dich bald auch mal wirklich wieder zu sehen und in echt mit dir sprechen zu können. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz zum Abschluss, wir haben hier noch eine Musik-Playlist auf Spotify, Fuller Kultur, die Musik-Playlist. Und da darf jeder unserer Gäste einen Song hinterlassen. Wir haben da schon einige tolle Songs dabei. Welchen Song würde denn Lars Ruppel gerne auf unserer Playlist hören?
Das Lied, das ich gerne auf die Playlist setzen würde, ist Wir sind frei von Blumfeld, weil ich das sehr gerne meinen Kindern gesungen habe und das ein Lied ist, was mich in meiner Pubertät sehr begleitet hat und ein Mindset darstellt, das mir sehr gefällt.
Ja,
und sehr, viel Spaß damit.
Sehr, sehr schöne erste Wahl auf jeden Fall. Und Blumfeld ja auch eine Band, die schon im Kreuz aufgetreten ist, ebenso wie Lars Ruppel, der schon bei uns im Kreuz aufgetreten ist und hoffentlich auch bald wieder bei uns auftreten wird. Vielen, vielen Dank, Lars, dass du hier dabei warst. Sehr interessanter Talk mit dir, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt.
Danke auch.
Die letzten Worte gehören dir. Du darfst dich von unseren Hörern verabschieden. Bis zum nächsten Mal, sag ich schon mal.
Wir hören uns beim Hörspiel und sehen uns wieder im Kreuz und danach bei einem Kaffee am Bahnhof oder bei einem Bier im Eck. Tschüss.